War mal.
Wo Geschichte zum Abenteuer wird. Willkommen, liebe Abenteurerinnen und Entdecker. Heute hebt unser Podcast ab. Hoch hinauf, dort, wo die Wolken wie Inseln schweben. Es geht um Amelia Earhart, die Pilotin mit dem Mut eines Sturms und dem Herzen eines Kompasses.
Hallo, ihr Lieben. Schön, dass ihr da seid. Manchmal lockt der Horizont so sehr, dass Menschen alles riskieren, um ihn zu erreichen. Amelia Earhart hat genau das gespürt und ist damit zu einer Heldin geworden, die vielen Hoffnung und Kraft gab.
Faszinierend. Amelia überflog als erste Frau allein den Atlantik. Jahre später verschwand sie dann über dem Pazifik, als hätte der Himmel selbst ein Geheimnis behalten. Aber das ist noch nicht alles, was an dieser Geschichte so unglaublich ist.
Diese Folge ist genau richtig für neugierige Köpfe ab etwa 9 Jahren. Sie ist spannend, aber nicht gruselig. Es geht um Mut, Erfindergeist und darum, wie schwierig Fliegen früher war. Mit Sternen, Funk und sehr viel Vertrauen.
Und jetzt schnallt euch in der Fantasie an. Jemand, der diese Geschichte viel besser erzählen kann als wir, wartet schon in der Luftschneise der Erinnerung.
Wir übergeben an unseren Geschichtenerzähler. Die Motoren summen, die Sonne geht auf und Amelias Abenteuer beginnt.
Ley, Neuguinea, am 2. Juli 1937, kurz nach Sonnenaufgang. Die Luft ist warm und feucht. Auf dem Flugfeld vibrieren 2 Motoren, während eine silberne Lockheed Electra betankt wird. Amelia Earhart überprüft Karten, Lineal und Kompass. Neben ihr legt Fred Noonan seinen Sextanten zurecht und blickt zum hellen Rand des Himmels, wo bald die Sonne als Navigationsfreund aufsteigt. Die Räder lösen sich vom Boden. Die Stadt schrumpft, das Grün von Neuguinea bleibt zurück. Vorne liegt nur Blau. Tausende Kilometer Pazifik trennen das Flugzeug von einem kleinen Punkt auf der Karte. Howland Island, kaum mehr als ein Streifen Korallen und Sand in einem riesigen Ozean. Viele Jahre zuvor. Atchison, Kansas, Ende des 19. Jahrhunderts. Ein neugieriges Kind liebt es, zu klettern, zu rennen und Neues auszuprobieren. Amelia wächst in einer Zeit auf, in der das Fliegen noch wie Zauberei wirkt. Flugzeuge sind seltene Vögel, laut, aus Leinwand und Holz und voller Versprechen. 1920 hebt sie zum ersten Mal ab. Ein kurzer Rundflug, aber ein großer Augenblick. Als die Räder den Boden verlassen, verändert sich etwas. Begeisterung wird zum Entschluss. Von nun an spart sie Geld, jobbt, lernt bei einer Fluglehrerin und studiert jedes Bauteil eines Flugzeugs, bis Ölgeruch und Wind an der Startbahn zum vertrauten Zuhause werden. Schon bald besitzt sie ein gelbes Übungsflugzeug mit dem Spitznamen Canary. Sie übt Starts und Landungen, auch wenn die Piste holprig ist. 1922 steigt sie höher als viele Frauen vor ihr. Nicht nur die Höhe wächst, auch ihr Ruf. Eine Pilotin mit ruhiger Hand und entschlossenem Blick. 1928 überquert Amelia den Atlantik als erste Frau, damals noch als Passagierin. Die Welt merkt auf und gibt ihr einen Spitznamen, Lady Lindy. Doch sie weiß, echte Pionierarbeit bedeutet, selbst am Steuer zu sitzen. Das Ziel ist klar, nur der Weg dorthin ist lang und windig. Frühling 1932. Sie startet allein in Nordamerika, Kurs auf Europa. Über dem Atlantik rütteln Böen am Rumpf. Kälte kriecht durch die Kabine, Vereisung an den Flügeln, ein Motor, der nicht ganz brav klingt. Doch der Kurs hält. Stunden später taucht Land auf, grün und wellig. Sie setzt in Nordirland auf. In einer Wiese, in der grasende Kühe neugierig herüberschauen. In diesem Moment wird Geschichte geschrieben. Für ihren Mut erhält sie hohe Auszeichnungen und wird zum Vorbild für viele, die nach eigenen Flügeln suchen, ob in der Luft oder am Boden. Amelia schreibt Bücher, hält Vorträge, arbeitet mit Universitäten zusammen. Sie ermutigt junge Frauen, technische Berufe zu ergreifen. Fliegen ist für sie nicht nur Geschwindigkeit. Es ist eine Idee. Freiheit, Können und Verantwortung für alle, die lernen wollen. Dann reift ein neuer Plan. Einmal um die Welt, nahe am Äquator entlang. Die Lockheed Electra 10E wird vorbereitet, zusätzliche Tanks werden eingebaut. Fred Noonan schließt sich an, ein erfahrener Navigator, der mit Sternen, Sonne und Karte die Erde vermessen kann. Der erste Versuch im März 1937 scheitert. Beim Start in Hawaii wird das Flugzeug beschädigt. Werkzeuge, Ersatzteile, Geduld, alles wird gebraucht. Wochen später ist die Maschine wieder einsatzbereit. Neue Route, neue Hoffnung, gleicher Traum. Im Juni 1937 hebt die Elektra erneut ab, diesmal Richtung Osten. Von Miami geht es durch Südamerika, über den Atlantik nach Afrika, weiter durch Indien, über die Inselwelten Südostasiens bis nach Neuguinea. Eine gewaltige Strecke ist geschafft. Schon mehr als zwei Drittel der Erde liegen hinter ihnen. Leh, Ende Juni. Kisten mit Werkzeug, Karten mit feinen Bleistiftlinien, Funkpläne für den nächsten Abschnitt. Die US-Küstenwache hat das Schiff Itasca bei Howland positioniert. Es soll Funksignale senden, damit die Crew die winzige Insel finden kann. Die Aufgabe ist heikel. Howland ist kaum zu erkennen, selbst bei klarem Wetter. 2. Juli, Start. Die Elektra steigt über ein Meer, das wie poliertes Metall glitzert. Wetterberichte sprechen von Gegenwinden. Jede Wolke kann Treibstoff kosten. Jede Welle sieht aus wie die nächste. Wie findet man eine Insel, die kaum breiter als eine Landstraße ist? Fred Noonan misst Winkel zur Sonne, notiert Zahlen, korrigiert Kurse. Amelia funkt Statusmeldungen. Die Itasca hört sie. Doch die Antworten der Itasca scheinen Amelia nicht zu erreichen. Historiker vermuten Probleme mit der Funkanlage und mit der Funkpeilung. Stunden vergehen. Meldungen klingen angespannter. Es ist von wenig Treibstoff die Rede und davon, dass sie sich auf der Linie 157-337 befinden, einer gedachten Linie, auf der sie nun nach Norden und Süden fliegen, in der Hoffnung, die Insel zu schneiden. Die Itasca setzt Rauchzeichen mit dem Schornstein und sendet unablässig Funk. Doch Wolken und Dunst liegen über dem Meer. Ohne präzises Funkpeilen bleibt das Meer zu groß, die Insel zu klein. Historiker glauben, dass technische Hürden und Gegenwind die Suche in der Luft erschwerten. Dann verstummen die Signale. Nur das Rauschen des Ozeans bleibt, dieses endlose Atmen der Welt. Auf Howland wächst die Sorge, an Bord der Itasca auch. Die Uhr tickt, der Treibstoffvorrat ist endlich. Sofort beginnt die Suche. Die Itasca fährt Schleifen, lauscht in den Äther, blickt durch Ferngläser über die Wellen. Jeder Schatten könnte ein Flügel sein, jeder Lichtreflex ein Hinweis. Die US-Marine unterstützt wenige Tage später mit Schiffen und Flugzeugen. Ein Flugzeugträger startet Suchflüge, ein Schlachtschiff durchsucht Inselgruppen wie die Phoenix-Inseln. Karten werden bekritzelt, Kreise gezogen, Routen geplant. Der Pazifik bleibt groß und geduldig. Es gibt Berichte über angebliche Funksignale nach dem Verschwinden. Manche Funker wollen Bruchstücke gehört haben. Historiker diskutieren bis heute, wie verlässlich solche Meldungen waren. Gewissheit entsteht daraus nicht. Nach Wochen endet die offizielle Suche. Zurück bleiben leere Quadrate auf der Karte und viele offene Fragen. Freunde, Familie und die Welt hoffen lange weiter, dass irgendwo eine Spur auftaucht. Die wahrscheinlichste Erklärung, sagen viele Historiker, lautet Treibstoffmangel, ein Irrtum im Kurs und eine Notwasserung irgendwo nahe Howland, die im großen Ozean spurlos blieb. Es gibt auch andere Theorien. Manche Forscher weisen auf eine abgelegene Insel hin, heute Nikumaroro genannt. Dort fand man später Spuren von Lagerfeuern, Metallteile und Alltagsgegenstände. Einige halten das für Hinweise auf mögliche Gestrandete. Beweise, die alle überzeugen, fehlen jedoch bis heute. Erzählungen über ferne Gefangenschaft oder geheime Rettungen tauchen ebenfalls auf. Die meisten Historiker stufen sie als wenig wahrscheinlich ein. Das Rätsel bleibt, aber Geschichten brauchen starke Fundamente. Und die liegen hier vor allem im Mut der Fliegerin selbst. Unbestreitbar ist, was Amelia Earhart geleistet hat. Rekorde, Pionierarbeit, neue Wege in der Luftfahrt. Sie bewies, dass Hartnäckigkeit und kluge Vorbereitung Grenzen verschieben können, auch dann, wenn die Welt noch zweifelte, was Frauen in der Luft alles erreichen dürfen. Aus der Suche nach ihr lernte man viel. Funk und Navigation wurden verbessert, Rettungsaktionen neu organisiert. Jede Weiterentwicklung trug dazu bei, dass Fliegen sicherer wurde. Für alle, die später starteten. Heute erinnern Museen und Sammlungen an Amelia, etwa in ihrem Geburtsort Atchison. Universitäten bewahren Dokumente, die von ihrer Arbeit erzählen. Ihr Name steht auf Preisen und Schulen und unzählige Geschichten in Büchern und Filmen halten ihre Idee lebendig. Am Ende bleibt das Bild einer Pilotin, die den Horizont suchte, als wäre er ein Freund. Ihre Spur im Pazifik verliert sich, doch ihre Spur im Denken der Menschen bleibt klar. Mut, Neugier und das Staunen über die Welt. Das sind die Flügel, die bis heute tragen.